Weiter wie bisher geht es nicht.
Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
Carsten und
Stefanie.
Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
Packen wir es an. Heute sprechen wir mal über Carstens düstere Vergangenheit.
Ja, ich war Mörder.
Naja, wir waren alle mal Mörder, ne? Aber Carsten war ein ganz bewusster...
Massenmörder.
Massenmörder waren wir auch alle, Mann, jetzt ey. Also ein bewusster Massenmörder quasi.
Ich habe meine Opfer gegessen.
Du hast auch bewusst getötet. Du hast nicht töten lassen, du hast selbst getötet.
Da quollen die Augen raus.
Mach nicht so. Also, wir sprechen jetzt über Carstens Hobby von früher. Carsten war mal...
Mein ehemaliges Hobby, ja. Das klingt ja so, als ob
ich Hobby von früher. Also, Carsten...
Es ist zu Ende, ja.
Carsten war mal passionierter Angler.
Genau.
So.
Ja.
Carsten, was hat dich dazu getrieben, zu angeln?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, was mich getrieben hatte. Also ich weiß, dass mein Vater mich damals quasi inspiriert hat. Der war der erste Angler bei uns in der Familie. Dann
hat er eigentlich schon immer geangelt oder?
Solange ich denken kann, ja. Ich weiß nicht, wann er angefangen hat. Ja.
Und seine Geschwister auch oder?
Nee, die noch nicht.
Achso, das heißt, er hat euch alle zum Angeln gebracht.
Ja, indirekt. Also es hat ganz lange gedauert, dass ich dann nachgezogen habe. Und
wie alt warst du da?
Ich war 11. Ich bin relativ früh eingestiegen. Also ich glaube, das war auch so der früheste Zeitpunkt, wo man damals die Angelprüfung machen konnte.
Guck mal, der Moment, in dem ich beschlossen habe, keine Tiere mehr zu essen, war für dich der Moment, in dem du beschlossen hast, Tiere zu töten. Bewusst.
Ja. Wobei das Tiere töten ja gar nicht im Vordergrund stand.
Ja, ist das nicht beim Angeln so? Der Angler, der typische Angler sitzt da und denkt sich, ich spieß da jetzt so einen lebenden Wurm auf den Haken und dann, ja?
Also wenn das Blutgrünstige überwiegen würde, würden wir Dynamitfischen machen oder Elektroangeln, aber nicht, nee, das war, ich glaube, in dem Alter haben wir das noch gar nicht richtig reflektiert. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie so eine technische Neugierde. Angeln war immer irgendetwas, hatte sowas Geheimnisvolles. Das war schon, ja, ich glaube, der technische Aspekt. Der war so ein bisschen im Vordergrund.
Und was ist technisch da dran? Die Angel oder was?
Ja, das Equipment.
Ach so, okay.
Also, dass du wirklich, ist so eine Art Geheim, ja, was heißt Geheimwissenschaft? Also, für mich damals in dem Kindesalter oder in dem
frühen Teenie-Alter,
ja,
vor Pubertät. Würde
ich sagen, so in der Zwischenphase zwischen Kind und Jugendlicher.
Ja.
Da hatte das schon so irgendetwas Geheimnisvolles an sich. Zu sehen, okay, da sitzen irgendwelche Menschen, die haben eine Angelrute mit einer Angelschnur und einer bestimmten Angelrolle, dann Schwimmer und Blei und einen bestimmten Köder und die fangen irgendwo was. Ne? Also dieses, alles das Zusammenspiel, das ist ja, ich sag jetzt mal, von der Technologie und vom Wissen her ist das schon so ein Bereich für sich, da kann man sich ja schon drin austoben. Und wer damals mal, oder wer selber angelt, der weiß, dass es gerade so in diesem Bereich des Angel-Equipments auch unterschiedliche Preiskategorien gibt. Ne? Also Steckangeln und Teleskopangeln, Stippangeln, etc.
Ja, ich weiß alles.
Ja, du weißt alles. Nee, aber das ist schon so was Faszinierendes, dass man einfach guckt, wie ich da mit einer bestimmten Technologie, nenne ich es heute mal, ich hätte es damals nicht so benannt, aber heute aus der jetzigen Sicht mit einer bestimmten Technologie in der Lage bin, eben meinen Fangerfolg zu steigern.
Mhm.
So, das war damals eigentlich so.
Und hast du denn die Fische, die du gefangen hast, auch selbst getötet?
Ja, klar.
Also wie hast du dabei nichts gespürt? Also
nee.
Ich meine, der Fisch, du ziehst ihn so aus dem Wasser und was dann?
Du kriegst ja im Grunde genommen sowohl von den Anglern als auch während der Angelprüfung, das ist ja ein mehrwöchiger Lehrgang, wo du die Anatomie der Fische kennenlernst, Naturschutzbereiche werden vermittelt. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, der dann beim Angeln mit reinkommt, dass die Angler sich als Naturschützer sehen und nicht als
Ist das so Fisch- wie bei Jägern?
Töter. Genau, ja.
So dass die durch das Töten der Füchse und dem Wild,
genau.
dass sie dadurch die Natur schützen?
Ja, wobei beim Angeln ist es ja nicht so, dass du jetzt die Natur schützt dadurch, dass du Fische fängst, sondern dass der Naturschutz umwebt quasi das Angeln. Du beteiligst dich normalerweise im Rahmen deiner Vereinsmitgliedschaft an Naturschutzaktionen. Also du bist zum Beispiel...
Das hat aber mit dem Angeln an sich nichts zu tun, sondern du machst andere Tätigkeiten.
Das ist das
Soziale
drumherum, genau.
Okay.
Das eigentliche Angeln selber, das machst du halt quasi für dich oder mit anderen Leuten, je nachdem, ob du jetzt gemeinschaftlich oder alleine bist.
Achso, und das ist dann wie so ein Ablasshandel. Dafür, dass du angelst, musst du auch die Natur schützen. Oder was?
Nee, das ist das Soziale, das ist das Vereinsleben. Okay. Also ich habe da relativ selten dran teilgenommen.
Also, Carsten war nicht so sozial.
Nee, ich war immer asozial. Ich habe im stillen Kämmerlein vor mich hingebrütet und so.
Im stillen Kämmerlein geangelt.
Genau, auch geangelt.
Hat so ein kleines Planschbecken gehabt.
Ja.
Und dann,
aber du hattest gerade gefragt, ob ich denn nichts dabei empfunden hätte beim Angeln.
Genau.
Also, oder beziehungsweise beim Töten. Also ich glaube, dass dadurch, dass... Also bei mir war es eben einmal aufgrund des jugendlichen Alters oder aufgrund des kindlichen Alters und aufgrund der Angelprüfung wahrscheinlich so, dass ich gedacht habe, wenn ich einen Fisch, wie nennt man das, ich glaube auch weitgerecht, töte, dann merkt er da nichts von. Also es ist auch tatsächlich so, dass die Äußerung oder die Art und Weise, wie ein Fisch getötet wird, in erster Linie eine saubere Betäubung voraussetzt. Also du musst.
Ist das denn so, dass du ihn auf den Boden schlägst? Also
nee,
ich habe so
nicht.
Bilder im Kopf, dass der Fisch so, weißt du?
Weiß nicht, was für Bilder du von Anglern hast. Nein, du nimmst eigentlich immer einen festen Gegenstand, entweder den Griff eines Messers oder es gibt auch Fischbetäuber, das sind so Metallröhren oder sowas und die schlägst du auf den Kopf zwischen die Augen. Also quasi so im vorderen Bereich, da wo das Gehirn des Fisches sitzt. Das ist ähnlich wie der Bolzenschuss beim Rind, wenn du mal in der Schlachterei gearbeitet hast.
Ja, so, wie wir ja alle von
nur
alle haben.
Mit dem Bolzenschussgerät und Fisch, dann hast du anschließend nichts mehr, was du verwerten kannst. Naja, also das Prinzip ist tatsächlich so, dass dir vermittelt wird, du musst den Fisch, nachdem du ihn an Land geholt hast und nachdem du festgestellt hast, dass er auch tatsächlich die Mindestlänge überschreitet, dann musst du ihn halt weitgerecht betäuben, das über einen gezielten Schlag. Das lernst du natürlich auch, dass du dann an der richtigen Stelle triffst. Und dann, so die Philosophie, merkt der Fisch halt nichts mehr, weil er eben quasi schon, ich sag mal, gehirntot ist. So, und dann stichst du quasi direkt ins Herz oder in die Hauptschlagader. Auch das wird dir gezeigt, wo das ist. Und dann blutet der Fisch halt aus und stirbt. So die Theorie.
Wird mir irgendwie schlecht bei. So, ja. Mhm. Okay, und das fandst du ganz okay. Hättest du denn auch jetzt irgendwie Hasen, Rehe und was weiß ich was jagen und töten können?
Nee, das war weiter weg. Das war weiter weg. Also so ein Fisch selber ist, weil es wahrscheinlich kein Säugetier ist, von Anatomie her ein bisschen weiter weg.
Weil er auch nicht schreien kann und so?
Es wird ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es damals so bei uns gelehrt wurde, aber ich glaube, allgemein ist so der Glaube, dass Fische eben auch nicht so den großen Schmerz, das große Schmerzempfinden haben.
Ja.
Also wir reden jetzt ja quasi über den Akt des Tötens. Damit der Fisch aber an Land kommt, muss er aber erstmal gedrillt werden. Der muss ja erstmal an einen Haken reinbeißen und muss dann an Land gezogen werden. So, und das ist ja jetzt nicht so, dass du mal eben kurz die Angel ins Wasser reinwirfst, der Fisch sofort vorbeischwimmt, da reinbeißt und dann hast du ihn innerhalb von 2 bis 3 Sekunden an Land gezogen. Sondern je nachdem, mit was für einer Ausrüstung du unterwegs bist, kann dieses Heranziehen, das ist der Drill, mehrere Minuten dauern.
Okay.
Aus meiner heutigen Perspektive, das Perfide daran ist, genau das ist es, was viele Angler wollen, den Drill. Es geht gar nicht ums Töten. Es geht darum, möglichst dieses Drillerlebnis zu spüren.
Ein Drill bedeutet jetzt das Ranziehen, oder was?
Das Ranziehen.
Dieses Aufrollen der Schnur.
Genau.
Also ich bin jetzt ja nicht so die
ja, du
so
musst
Anglerin.
Also es gibt technisch gesehen, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fisch anbeißt, wenn du, ich sag jetzt mal, filigranes Zubehör verwendest. Also einen kleinen Haken und auch relativ dünne Schnüre, damit sowohl der Haken als auch die Schnüre unter Wasser nicht so schnell vom Fisch erkannt werden können. Okay. Das heißt aber auch, dass die Tragfähigkeit des Materials relativ gering ist. Wenn du jetzt natürlich einen großen Fisch dran hast und du ziehst so fest, dann reißt natürlich die Schnur und dann ist der Fisch weg.
Aber mit dem Haken?
Mit dem Haken im Maul. Genau. So, deswegen kommt der Drill. Da versuchst du den Fisch zu ermüden. Du, je nachdem wie groß der Fisch, ein richtig großer kapitaler Fisch, der braucht halt etliche Minuten, bis er so weit ermüdet ist, dass du ihn locker an Land ziehen kannst. Ansonsten hat er natürlich die Abwehrreaktion, dass er versucht, irgendwo weiter ins tiefe Wasser reinzuziehen oder halt generell nicht an Land, also in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist das Spiel, da wo du versuchst, über die, da ist eine Bremse an der Rolle, wo die Angelschnüre drauf ist und diese Bremse kannst du von der Stärke her einstellen. Mhm. Und mit dieser Stärkenregelung kannst du eben diesen Widerstand erhöhen, dass der Fisch eben am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Schnur ziehen kann. Und wenn du merkst, oder du kannst dann halt mit der Bremse einstellen und durch diesen Widerstand den Fisch ermüden. Und dann, wenn der Fisch mal weniger zieht, kannst du ihn wieder ranziehen und dann hat der Fisch irgendwann wieder Energie und versucht wieder einen Fluchtreflex wieder wegzuschwimmen. Dann gibst du ihm halt wieder Schnur und ja, wie gesagt,
das ist das. Und warum zieht man den nicht einfach ran?
Weil dann wahrscheinlich entweder Haken reißt oder die Schnur reißt.
Ach so, okay, also es ist so ein, okay, ich verstehe. Und das heißt also, das ist quasi die Kür, den richtig ranzuziehen, ohne dass die das abreißt und dass er dann da
ist. Das ist auch das, was du in Dokumentationen und auf Bildern immer siehst, wenn sich die Angelrute biegt.
Ja.
Ja, das ist eigentlich so, da hast du den Widerstand vom Fisch und das ist im Grunde genommen ja der Adrenalinschub für einen Angler, der sonst stundenlang da rumsitzt und nichts tut macht, und wartet. Und eben genau dieser Moment, dieser Akt des Ranziehens, dieses Drills, das ist eben Thrill.
Ja. Okay, aber das heißt, dass es eigentlich ziemlich viele Fische geben müsste, die mit so einem Haken rumschwimmen.
Ja, es gibt auch durchaus mal den einen oder anderen Fisch, der daran verendet, der dann angeschwemmt wird. Ich hatte damals auch einen Hecht gefunden, der ist verendet, weil er es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Hecht zu fangen. Also es sind so Imitatköder, die halt kleinere Fische teilweise versuchen zu imitieren.
Ja.
Die dann aus Gummi oder irgendwie Hartschaumstoff oder sowas gemacht werden.
Achso, und die schlucken die dann? Und
ja, die sind dann halt irgendwo im Rachenbereich und dann, wenn die Schnur abreißt, dann ist der Fisch dann mit diesem festgesetzten Köder noch eine Zeit lang unterwegs und je nachdem, wo der Köder jetzt sitzt,
kann er nichts mehr essen.
Verendet er dann halt.
Ja.
Kann nichts mehr fressen oder blutet aus oder wie auch immer. So, und dann, also ich hatte so einen Hecht gefunden, der hatte knapp einen Meter Länge. Der lag dann am Ufer.
Und du hattest vorhin gesagt, die Mindestlänge. Also das heißt, es gibt eine bestimmte Mindestlänge und wenn der Fisch nicht so lang ist, musst du ihn wieder ins Wasser schmeißen.
Dann muss er wieder ins Wasser.
Aber dann hat er doch schon den Haken.
Den entfernst du.
Und
also wenn du ihn so an Land gezogen hast, dann hast du den Haken und die Schnur ja unversehrt wieder rausbekommen.
Ja, aber er hat ja trotzdem da ein Loch, wo der Haken war, oder nicht?
Ja, das ist ja die Kunst eben aufgrund, da ist ja ein Wiederhaken dran, sonst könnte der Fisch sich ja selber befreien. Dass du eben den Haken so aus dem Fisch wieder rausbekommst, dass er wieder unversehrt ins Wasser...
Aber er ist ja nicht unversehrt, er hat ja ein Loch.
Ja.
Ein Loch.
Ja, so. Er hat ein Loch.
Er hat ein Loch, das wächst vielleicht wieder zu, aber es hat ihm wehgetan.
Ja, aber als Angler siehst du das nicht, dass das Schmerz ist, weil der Fisch ja nicht schreien kann.
Ja, ein Loch.
Wenn er denn tatsächlich mit der Lippe beißt. Es gibt Fische, die haben den Haken schon im Schlund.
Und dann ziehst du das da irgendwo wieder raus? Das
kriegst du ja gar nicht mehr raus. Okay. Das ist sehr festes Gewebe. Also den Haken.
Und was machst du dann mit dem Fisch, wenn der zu klein ist und der hat den da hinten drin?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die Situation hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Angler entweder den Fisch dann trotzdem mit nach Hause nehmen. Den darfst du dann aber nicht melden, weil dann kriegst du einen auf dem...
Okay.
Ist ja halt verboten.
Musst du deine Fische melden?
Nee, musst du nicht melden. Also wenn du große Fische hast, melden die Angler die freiwillig, weil du dadurch die Möglichkeit hast, am Ende des Jahres eben, keine Ahnung, eine besondere Medaille oder eine Preise zu bekommen. Ne?
Ja.
Also für den schwersten Fisch in einer bestimmten Kategorie. Mhm. Oder wenn du Vereinsangeln machst, dann sitzt du ja sowieso nicht alleine da.
Ja.
So, und dann würde jeder, ich sag jetzt mal, jemand, der neben dir sitzt und feststellst, du ziehst da jetzt einen zu kleinen Fisch raus und das ist vielleicht schon augenscheinlich, dann,
Okay.
Ja, das würde auf alle Fälle auffallen. Ne? Aber ansonsten darfst du dich halt nicht erwischen lassen. Das ist es halt.
Ja. Okay, und jetzt so im Nachhinein, wir haben ja jetzt auch schon viel gelesen, dass Fische halt auch Gefühle haben und dass das Problem bei den Fischen eben ist, dass sie nicht schreien können. Und wenn die schreien könnten, dann würde man sie wahrscheinlich anders behandeln. Also, und wir sprechen ja jetzt auch nicht darüber einfach nur aus Spaß, weil wir erzählen wollen, was du früher mal so gemacht hast, sondern eigentlich, weil es uns ja auch darum geht, dass wir diese Hobbys in Anführungsstrichen mal ein bisschen beleuchten, die es gibt. Und weil wir eben selbst davon betroffen sind, also du jetzt im Fall vom Angeln, ich im Fall vom Reiten, was wir als nächstes besprechen werden, einfach um auch die Psyche des Anglers und Psyche des Reiters in dem Sinne dann auch nochmal zu beleuchten, um uns jetzt, da wir auf der einen Seite waren und jetzt auf der anderen Seite sind, dir auch Argumente mitzugeben und dir vielleicht auch die Psyche des Anglers ein bisschen verständlicher zu machen, damit du weißt, wie der tickt und damit du auch weißt, wie du vielleicht mit ihm sprechen kannst.
Ja, wobei ich im Moment auch sagen muss, auch wenn ich damals, ich habe fast 10 Jahre geangelt, ich bin also irgendwann mit 20, 21 davon abgekommen, weil ich andere Interessen hatte. Es war jetzt nicht so, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie aus Tierschutzgründen oder wie auch immer irgendwie ethisch das Ganze niedergelegt hatte, sondern da waren irgendwie andere Interessen jetzt im Vordergrund. Da habe ich dann meine Angelausrüstung veräußert. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich, ich sag jetzt mal, sehr stark eine soziale Komponente im Vordergrund gehabt. Das war eigentlich gar nicht so dieses, ich will jetzt unbedingt Fische fangen, sondern Angeln selber ist, gerade wenn man mit Freunden angelt, immer ein soziales Event. Also wir haben das auch teilweise.
Ihr hattet ja auch Familienangeln, aber das war erst nach dir, hast du gesagt, dass
Ja,
deine
mittlerweile hat man.
Familie ist irgendwie macht
Ja,
jetzt da
also so
große
von.
Events
Genau,
draus.
von der Historie her, wie gesagt, mein Vater hat damit angefangen, ich bin dann irgendwann später reingekommen, dann kam mein Bruder und dann ist irgendwie heute gefühlt meine halbe Verwandtschaft mit bei. Es hat sich über mehrere Jahrzehnte hinweg so entwickelt. Das, was ich damals eigentlich gemacht habe, war gar nicht so im familiären Kreis. Also ich bin eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mal mit meinem Vater angeln gegangen bin, vielleicht ganz, ganz selten. Das ging eigentlich mehr so im Freundeskreis. Ich habe damals auch mit einem Freund die Angelprüfung abgelegt, der war auch so alt wie ich. Ich glaube sogar zwei Freunde, ich muss überlegen. Also ich hatte auf jeden Fall drei, vier Leute, mit denen ich regelmäßig so direkt angeln konnte. Und die hatten dann weitere Angelpartner, mit denen ich mich dann auch zwischendurch angefreundet habe. Also, es war so ein, ich will jetzt nicht sagen eine Angelclique, aber es waren so Bekanntschaften, mit denen wir untereinander immer gerne diese Angel-Events veranstaltet haben. Und das war wirklich teilweise ein Event. Also jetzt, was hervorgestochen hatte, war zum Beispiel im Winter bei wirklich ganz, ganz tiefen Minustemperaturen Eisangeln. Das war mal ein Event. Dann im Sommer Nachtangeln, wenn es wirklich so ganz warme Nächte waren, ab ans Wasser. Und da ging es eigentlich mehr darum, einen schönen Abend zu haben. Angel rein ins Wasser und dann einfach ein bisschen Spaß zu haben, dass man sich ein bisschen Bier damit reingestellt hat und dann einfach ein bisschen Klönschnack gehalten hat. Und wenn dann mal ein Fisch angebissen hat, war das quasi so ein i-Tüpfelchen, ne? Aber ansonsten war es einfach nur schön am Wasser zu sitzen und einfach einen ruhigen Abend zu haben mit ein paar guten Freunden und dann einfach ein bisschen reden zu können oder auch einfach mal die Stille genießen. Oder wir haben auch einmal ein 24-Stunden-Angeln gemacht, dass wir uns hingesetzt haben mit, ich glaube, drei, vier Leuten und haben wirklich mal 24 Stunden am Stück durchgeangelt. Da war eigentlich die Herausforderung, wirklich 24 Stunden wach zu bleiben, während man am Wasser sitzt und nicht einzuschläfen. Ja. Also das war schon so eine soziale Komponente und aber auch wenn man alleine geangelt hat, war es einfach so diese Naturverbundenheit, was
Ja, was
total
irgendwie
paradox
das,
anhört, ne?
ja,
Du gehst
genau,
da,
ja.
eigentlich bist du jemand, der eben Tiere tötet. Du nimmst es in Kauf, Tiere zu töten.
Ja, ist es ja gar nicht so bewusst, du siehst es ja nicht als Tiere
Es ist ja
töten, ne?
eigentlich schon fast gleichgültig, dass dieses Tier stirbt, ne? Also du guckst ja gar nicht darauf, dass du jetzt Tierleid erzeugst oder nimmst es ja, weiß gar nicht. Ich habe nie bewusst, dass es jetzt ein Tier oder sowas gedacht, sondern okay, das war
Das
halt
war
schon
ein
fast.
Hobby, ne? Das war halt einfach ein Hobby,
Das
oder?
ist eine mechanische Handlung,
Ja.
ne? Du beißt einen Fisch an, dann hast du eben dieses Drill-Erlebnis, was
Du willst
dann,
immer
ne?
Thrill sagen.
Thriller,
Das
ja.
ist auch ein Thrill. Ja.
Ja, das, also, so blöd es klingt, aber es fühlt sich gut an, ne? Das ist, wo auch immer jetzt dieses Gefühl herkommt. Aber dieses gute Gefühl, das will man natürlich schon irgendwo haben. Aber der Akt des Tötens, das ist eine mechanische Handlung, die reflektierst du in dem Moment nicht. Ne? Du hast es, das ist so wie ein Chirurg, der seine Gerätschaften bedient. Du weißt ganz genau, wie du hauen musst. wo du hinstechen musst, und dann kommt der Fisch halt irgendwie in die Tüte oder wo auch immer hin und dann halt weiter im Text. Und da muss ich allerdings auch dazu sagen, und das wird wahrscheinlich jeder Angler unterschreiben können, dieses in der Theorie, ich weiß exakt, wo ich hinhauen muss und ich weiß auch exakt, wo ich hinstechen muss, das funktioniert nicht immer. Also du hast ganz häufig immer mal irgendwo, dass du zu doll schlägst, deswegen das mit diesen Augen rausquillen, das ist, ne, also so unappetitlich das ist, das kommt schon mal vor, wenn man zu doll draufhaut. Es kann aber auch sein, dass du 4-5 Mal draufhauen musst, weil du einfach die Stelle nicht triffst und du merkst, dass der Fisch sich trotzdem noch dreht und wendet. Und das Abstechen, das funktioniert auch nicht immer so, dass du mit dem ersten Stich sofort genau dorthin triffst, dass der Fisch ausblutet, sondern manchmal musst du halt den halben Fisch aufschneiden, bis überhaupt Blut rauskommt. So, und das sind so Sachen, die, da kann mir heute keiner mehr erklären, dass der Fisch da jetzt nicht drunter leidet.
Ja, und wenn man sich dann vorstellt, dass jemand, der wirklich in so einem Tierfabrik arbeitet und da am Fließband jetzt nicht Fische tötet, aber eben andere Tiere tötet, und wenn es bei einem Fisch halt schon so ist, wo du halt in aller Seelenruhe das eigentlich machen kannst, du bist ja nicht im Akkord.
Nee.
Und du da in so einer Tierfabrik im Akkord da Tiere abstechen musst, das, und betäuben und alles, dass es dann auch öfter mal daneben geht einfach.
Ja, klar. Ne?
Das ist ganz, ganz normal. Und das ist ja dann auch sowohl für die Tiere ganz klar schrecklich, aber auch für die Menschen, die da arbeiten, diese psychische Belastung.
Ja.
Und für dich als Angler, war das denn dann irgendwie ein Problem, als wenn du das Tier nicht sofort getötet hast?
Nee, absolut nicht. Also war keine Belastung in dem Sinne.
Ja, und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die nicht schreien können.
Ja.
Das,
ich die meine, sind halt von der Anatomie her viel weiter weg.
Ja.
Ne? Es ist schon fast so wie Insekten. Ne? Also ich glaube, die Hemmschwelle, Insekten zu töten, ist deutlich geringer als jetzt Säugetiere zu töten.
Ja.
So, und bei Fischen verhält sich das wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber mehr Richtung Insekt, würde ich sagen, weil es eben so artuntypisch ist. Aber das, was ich jetzt so im Nachgang als sehr paradox wahrnehme, ist, dem Angler ist durchaus wahr, dass dass Fische hochsensible Nervensysteme entwickeln oder entwickelt haben. Und zwar ist das teilweise ja ein Clou, um Fische zu fangen. Die haben das sogenannte Seitenlinienorgan. Das ist quasi an rechts und links an den Seiten des Fisches ragen Nervenenden quasi direkt an die Hautoberfläche.
Okay.
Und die nehmen Veränderungen im Wasser wahr.
Mhm.
Strömungsverhältnisse, Temperaturschwankungen, Druck etc. Fische sind dadurch in der Lage, auch bei ganz, ganz schlechten Sichtverhältnissen Feinde, Gefahren oder auch Nahrung wahrzunehmen.
Hm.
So, und wenn du jetzt zum Beispiel einen Raubfisch hast, einen Hecht oder einen Zander, die du eben über Blinker nennen die sich, das sind so Köder, die du latent und laufend durch das Wasser durchziehst. Das ist also kein stiller Köder, den du einfach mit der Pose dann irgendwo reinsetzt, sondern du ziehst ihn ja quasi durch das Wasser und dieser Blinker, der verursacht halt bestimmte Wasserveränderungen, Strömungen oder wie auch immer. Und der Effekt soll so sein, dass der Raubfisch diese Strömung oder diese Bewegung unter Wasser wahrnimmt. Und das nimmt er nicht visuell wahr, sondern eben über das Seitenlinienorgan.
Okay.
Das heißt, der muss, also dem Angler ist eigentlich klar, dass der Fisch ganz, ganz, ganz sensible Nerven hat.
Mhm.
So. Und dann aber gleichzeitig eben gar nicht zu reflektieren als Angler, sondern auch durchaus abzutun, dass der Fisch Schmerzen empfindet, wenn er jetzt irgendwo gefangen wird oder abgestochen wird oder wie auch immer. Also das ist
das ist dann wieder Karnismus, ne?
Das ist vielleicht Karnismus. Also es gibt eine andere Stierblüte. Damals, ich weiß gar nicht mehr, wann es abgeschafft wurde, aber es gab mal eine Zeit lang die Erlaubnis, sogenannte Setzkescher einzusetzen. Dass du Lebendfische, die du gefangen hast, nicht sofort abgestochen hast, sondern die hast du in einen Setzkescher reingepackt.
Okay.
Ein Setzkescher ist quasi so ein Draht oder so ein Stoffkescher, der etwas länger ist, sagen wir mal so 2-3 Meter oder vielleicht 4-5, den lässt du halt ins Wasser rein und das ist wie so eine Röhre.
Mhm.
Also kannst du dir vorstellen, wie so ein Tunnel.
Ja, ich meine, sowas habe ich schon mal gesehen.
Ja, und Da gab es eine ganze Zeit lang die Erlaubnis, dass du, wenn du Fische gefangen hast, die konntest du halt noch lebend in diesen Setzkescher reinpacken. So, dann sind die da in diesem Setzkescher halt noch rumgeschwommen, aber die hatten halt keine Möglichkeit mehr zu entkommen und eigentlich gar keine Bewegungsfreiheit mehr. Und das ist nachher als Tierquälerei verboten worden. Du durftest diesen Setzkescher, wenn du ihn verwendet hast, dann nur noch für tote Fische verwenden. Du musstest vorher abstechen und konntest die toten Fische dann da ins Wasser reinlegen.
Okay.
Also der Gedanke, Tierschutz war in der Hinsicht tatsächlich schon latent vorhanden.
Mhm.
So, aber eben drüber nachzudenken, dass das, was vorher passiert. Die Handlung
an sich, ne? Und so, okay, ja.
Das ist schon interessant, ja.
Ja, wir hatten da früher schon mal drüber gesprochen. Das ist ja tatsächlich dieses Allein in der Natur sein, auch so, hattest du ja vorhin schon mal erwähnt, ein positiver Aspekt des Angelns ist, was ja auch beim Jäger so ist. Der ist da so allein auf seinem Hochsitz und in der Natur mittendrin und dann schießt er halt was ab. Und bei dir war es dann so, dass du eben allein in der Natur mit deiner Angel ganz so und dann ziehst du halt den Fisch an Land. Aber es ist eben dieses Allein in der Natur. Man könnte auch einfach einen Spaziergang machen allein in der Natur.
Ja,
oder?
Aber das ist, du kombinierst ja quasi was. Du kombinierst ja auf der einen Seite dieses Alleinsein, dieses Verbundensein mit der Natur, diese Stille, da wo man wirklich abschalten kann, plus eben diese Technik, diese Angeltechnik, wo es ja unter den Anglern durchaus mal so Wettbewerbe gibt, um zu gucken, wer hat jetzt die beste Angelausrüstung. Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Philosophien, aber es auch gibt eben diesen Wettstreit zu sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, die tollste Schnur, die tollste Rute, die tollste Rolle, den tollsten Köder, wie auch immer. Und damit dann eben dieses Erfolgserlebnis Fischfang zu kombinieren. Und wenn du einen Fisch eben dran hast, eben diesen Drill, dieses Gefühl, was dann kommt.
Okay,
ne?
Also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ich habe gerade überlegt, es ist also einerseits ist es diese Ruhe und Entspannung, aber andererseits auch der Nervenkitzel.
Genau, der muss ja nicht zwangsläufig kommen.
Aber
man bildet sich ja ein, je besser die eigenen Angelkünste sind. Das ist ja wie so ein Handwerk oder sowas.
Ja.
Plus je besser deine eigene Ausrüstung ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du eben auch genau diesen Nervenkitzel nachher nochmal irgendwie verspüren kannst.
Ich habe gerade gedacht, ist das eigentlich eher so ein Männerding?
Ich glaube grundlegend ja. Es gibt aber auch einige wenige Frauen, aber überwiegend Männer, ja.
So dieses
wahrscheinlich wie in der Jägerschaft.
Ist das so was Archaisches, ich muss töten? Also keine Ahnung, also weil Jäger und Sammler, keine Ahnung.
Ja,
also,
wie gesagt, das Töten, das ist gar nicht im Vordergrund.
Ja, okay, also das ist vielleicht so, also ich meine diese Vergleichswettbewerbe, wer ist toller, das ist...
Ja, das feuert das Ganze natürlich noch an, dadurch, dass du eben beim Angeln, beim Vereinsangeln sowieso direkt eine Auslosung hast. Diejenigen, die die schwersten Fische haben oder die mengenmäßig das meiste rausziehen, kriegen sofort.
Bei den Jägern, wenn das jetzt so trophäenjagdmäßig ist, ist es ja auch so irgendwie große Geweihe oder was man sich da so an die Wand hängt, dann ist ja so ähnlich. Was würdest du denn jetzt so aus der anderen Sicht sagen als Veganer? Kann man einem Angler eigentlich irgendwie begegnen, also dass er vielleicht. Kann man ihn irgendwie zum Nachdenken anregen über seine Tätigkeit?
Also ich glaube, bei Anglern, das wird wahrscheinlich bei Jägern auch nicht anders sein, das ist ganz schwer, weil das so tief sitzt. Du hast ja im Grunde genommen erstmal ein relativ friedliches Hobby. Dadurch, dass du ja nicht irgendwie Unruhe stiftest, sondern du sitzt ja halt ganz ruhig da. Du machst ja jetzt per se erstmal nichts Schlimmes. Gleichzeitig eben dieses Heranführen an das Angeln durch die Angelausbildung, was dir ja eigentlich auch nochmal bestätigt, dass wenn du diesen Tötungsakt durchführst, der Fisch an der Stelle nicht leiden wird.
Ja, du hast ja diesen Anglerschein, das ist ja quasi so eine Legitimation dafür, dein Handeln.
Genau, du weißt, was du tust und gerade weil du die Ausbildung hast, ist auch sichergestellt, dass eben kein Leid erzeugt wird. Das ist dann noch ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie drüber hinwegzukommen. Und gleichzeitig eben nochmal diese Naturschutzkomponente, dass Angler für sich ja in Anspruch nehmen, je nachdem, wie stark sie ins Vereinsgefüge integriert sind, eigentlich noch einen großen Beitrag für den Naturschutz durch die Jägedienste, die sie leisten, dass sie das mit übernehmen. Und da jetzt reinzukommen und zu sagen, okay, eigentlich ist das schlecht oder falsch oder ethisch verwerflich, was man macht, ist immer ganz schwierig. Zumal Angler, das sind ja die, oder die Angelvereine ja auch für den Besatz der, der entsprechenden Seen sorgen. Es ist ja so, dass die durch die Vereinsgelder, die dort auflaufen, einen neuen Fischbesatz kaufen und den einsetzen.
Und dann fischen sie ihn wieder weg.
Wenn er dann groß genug ist. Deswegen ja auch diese Regelung, dass du halt diese Mindestmaße einhalten musst, weil die Fische müssen natürlich die Möglichkeit haben, sich erstmal vermehren zu können. Wenn sie halt zu jung sind, dann darfst du sie halt nicht rausfischen.
Okay, aber so eine gemeinsame Gesprächsbasis wäre auf jeden Fall der Naturschutz. So, dass man irgendwie, man muss ja nicht gleich über das Töten sprechen und über die negativen Dinge, sondern vielleicht, also wenn man jetzt so Gemeinsamkeiten einfach für ein Gespräch hat. Also wenn wir uns jetzt mal rein fiktiv vorstellen, wir sind auf einer Gesellschaft, einem Abendessen, einem was auch immer und neben mir, ich bin Veganerin, neben mir sitzt ein Angler und damit das Gespräch jetzt nicht zum Streitgespräch wird oder wir jetzt einen ganz unangenehmen Abend verbringen, könnte ich mit diesem Mann dann zum Beispiel über die Schönheit von beruhigenden Waldspaziergängen sprechen oder über Naturschutz oder sowas. Also das wären Themen, wo man dann schon in die gleiche Richtung käme.
Ja, ich denke
und bestimmt
schon.
Sind Angler ja auch nicht so erfreut über Plastikmüll in Seen oder so.
Nee, genau das Gegenteil. Die machen ja die Seen nachher sauber. Das sind ja diese Hegedienste.
So, solche Sachen, da könnte man durchaus drüber sprechen und über was Plastikmüll anrichtet oder irgendwie solche Sachen könnte man zum Beispiel ohne Probleme ansprechen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt jeden Menschen davon zu überzeugen, vegan zu werden, sondern einfach auch Möglichkeiten, wie spreche ich denn überhaupt jetzt mit jemandem, der also definitiv eigentlich auf der anderen Seite steht.
Mm.
So, also wie komme ich damit zurecht, wenn ich jetzt also, in so einer Situation auf einmal ausgesetzt bin?
Die Gesprächsgrundlage, die wirst du über diesen Naturschutz oder die Liebe zur Natur definitiv haben. Die Frage ist einfach nur, wie kannst du dem Angler zu verstehen geben, dass der Fisch ein empfindsames Lebewesen ist? Dass das beim Angler auch so ankommt, dass er irgendwie vielleicht früher oder später das Ganze nochmal hinterfragt und zu einer anderen Schlussfolgerung kommt.
Ja, ich glaube irgendwie, dass ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass es schwierig ist, ihm irgendwie einfach nur sowas vorzuhalten, weil er dann gleich halt in Anti-Stellung gehen würde. Also ich denke, dass es einfacher ist, nur über die eigene Geschichte oder sich selbst einfach so zu reden und dann einfach diese Gemeinsamkeiten zu suchen, weil ich glaube, der, wenn er wirklich was ändern will, dann ist es halt gut, so ein positives Gespräch gehabt zu haben und dann, wenn er weiß, so der andere ist Veganer und so, dann kann er auch immer noch auf einen zukommen.
Ja.
Als gleich die Fronten zu klären, die Messer zu wetzen und aufeinander loszugehen.
Ja, gut, das ist ja sowieso keine Gesprächsgrundlage mehr. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, weil die meisten Angler werden wahrscheinlich schon lange Zeit dabei sein. Und je länger du so ein Thema machst, desto tiefer ist es verankert und desto schwieriger ist, dem beizukommen. Ne? Weil eben auch verschiedene Sachen mit reinlaufen. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, ich ernähre mich jetzt. Also ich sage jetzt mal, die Angler, die ich kenne, die üben dieses Hobby nicht aus, um sich zu ernähren.
Nee.
Also definitiv
nicht. Die machen
das
immer als Hobby.
Ja, es ist halt ein Hobby. Und wie gesagt, es kommen eben diese verschiedenen Aspekte hinzu. Naturschutz, Ruhe in der Natur, halt dieses Entspannen
die
können.
Die Gemeinschaft auch, ne?
Wenn du Lust hast, die Gemeinschaft, dass du halt einen netten Abend, einen Nachmittag, wie auch immer, verbringst. Du kannst Geselligkeit haben durch diese Vereinsmeierei, die da entsteht. Dieser technologische Aspekt, dass du mit viel Geld, mit wenig Geld, dann mit Know-how, mit Erfahrung etc. Es sind alles so ganz, das verwebt sich alles wirklich ganz dicht zusammen und da jetzt irgendwo, das ist schon fast ein gordischer Knoten, der zerschlagen werden müsste, um das auszumachen und das ist echt schwierig.
Wenn man dann vielleicht mal irgendwann darüber nachdenkt und das die Zeit ist, so als Angler, dass man vielleicht einfach mal reflektiert und darüber nachdenkt, was man da eigentlich macht, dann ist es ja ganz gut, jemanden zu kennen, der schon vegan lebt, um mit dem zu sprechen.
Ja, genau. Ja.
Und dann hat er dich kennengelernt auf der Party, du weißt schon. Und ne?
Auf dem Anglerball.
Auf dem Anglerball, genau. Auf dem
Also unabhängig jetzt von meiner persönlichen Lebensgeschichte habe ich im September letzten Jahres, habe ich einen Podcast zu diesem Thema gehört, den ich für mich ganz eindringlich fand, der mir auch viele, viele neue Aspekte und Facetten gegeben hat. Und zwar im Deutschlandfunk gibt es eine Podcast-Serie unter Wissenschaft im Brennpunkt.
Mhm, ja.
Und dort gab es im September eine Folge, die nannte sich Gesellschaft unter Wasser, soziale Netzwerke bei Molly und Morene. Und da wurden aktuell die neuesten Forschungsergebnisse über Fische, über ja, dass Fische eine eigene Persönlichkeit haben, dass sie intelligent und emotional sind, soziale Wesen. Und der Podcast selber, der geht, glaube ich, nur eine halbe Stunde, aber der hat ganz viele Facetten aufgezeigt, wo ich verstanden habe, dass der Fisch nicht dieses dumme, weiß ich nicht, eine Amphibie ist es ja nicht, aber halt so, ne, also so dieses dumme Wesen ist, was nur vor sich hin blubbert, sondern dass die Fische teilweise hochgradig intelligent sind, dass die lernfähig sind, dass sie bestimmte Sozialformen haben. Und das hat mir eigentlich nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass wir diese Lebewesen total falsch eingeschätzt haben. Mhm. Ich kann das wirklich empfehlen, diesen Podcast.
Ja, ich verlinke den.
Definitiv, ja. Also für die Leute, die vielleicht so vom wissenschaftlichen Standpunkt her oder noch ein paar Fakten haben wollen, wie Fische tatsächlich einzustufen sind, die werden hier aktuelle Forschungsergebnisse bekommen. Und das, wie gesagt, hat mir noch ein bisschen die Augen geöffnet. Nachgang zwar, ja.
Aber immerhin, ne?
Sehr hilfreich gewesen, ja.
So. Also haben wir jetzt genug über Carstens düstere Vergangenheit gesprochen?
Ja, ich bin geläutert.
Demnächst sprechen wir auch über meine düstere Vergangenheit, ne? Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir noch diese zwei Bücher verlosen, also Selbstdenken von Harald Welzer und Der Circle von Dave Eggers. Noch bis Ende Januar kannst du die beiden Bücher oder eins der Bücher gewinnen, indem du einen Kommentar schreibst, jeweils unter die Podcast-Folge, die dazu passende Podcast-Folge. Mhm. Wenn du das Buch haben möchtest oder beide Bücher oder so.
Chancen sind noch da.
Genau, Chancen sind noch da, bis Ende Januar. Genau.
Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute, ne?
Ja.
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt immer so ein bisschen in meine persönliche Vergangenheit geguckt habe, es war schon so ein bisschen unangenehm. Fällt schwer.
In die Vergangenheit zu gucken oder die Vergangenheit war schwer?
Ja, so das eigene Verhalten, das eigene Handeln dann nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen und heute dann nochmal, ja, will jetzt nicht sagen, so zu richten, aber anders bewerten zu müssen. Mhm. Weil ich es damals ja gar nicht so wahrgenommen habe. Ne?
Wir sind alle nicht vegan auf die Welt gekommen und es ist für uns alle ein Prozess.
Ja.
Also auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirst wahrscheinlich nicht vegan geboren worden sein und wir haben alle unsere Geschichte, haben alle komische Sachen gemacht.
Genau.
So.
In diesem Sinne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiederhören.